Im Studio in Berlin begrüße ich die Literaturkritikerin Maike Fessmann. Bevor wir klären, ob Bodo Kirchhoffs neues Buch das Zeug hat zum Klassiker, müssen wir noch ein paar andere Fragen klären. Glaube ich zuallererst mal den, ob wir hier überhaupt über einen Roman reden oder über eine Autobiografie.
Es ist ein autobiografischer Roman. Ich denke, er hat den Untertitel Roman gewählt, um einfach genügend Freiheiten zu haben. Aber es ist ganz eindeutig, dass er sein eigenes Leben verarbeitet, aber doch natürlich auf eine literarische Weise. Also sehr geschickt bestimmte Szenen seines Lebens auswählt. Und ich glaube, er nennt diese Autobiografie mit Fug und Recht Roman.
Dann erklären wir doch mal das Buch, weil wenn ich das richtig sehe, sind das verschiedene Erzählebenen, auf denen das Buch spielt. Einige sind, glaube ich, auch autobiografischer und andere nicht so sehr, oder?
Also ich halte diesen Roman Dämmer und Aufruhr in der Tat für den besten Roman von Bodo Kirchhoff.
Das auch, ist mal eine Vorlage.
Das ja. ist eine Vorlage, nicht wahr? Auch deshalb, weil er eben auf drei Ebenen erzählt ist. Es gibt einmal eine chronologische Handlung, in der erzählt er sein Leben, eigentlich beginnend mit dem Erwachen des Bewusstseins, so ungefähr mit dem vierjährigen Knaben. Er ist ja Jahrgang 1948 und die ersten starken Szenen spielen 1952 bei einer Reise mit seiner Mutter nach Kitzbühel. Das ist so eine Schlüsselszene, also ein Gewitterstimmung. Die Mutter nimmt ihn mit in das Zimmer. Die wohnen natürlich in einem Zimmer, ist ja klar, mit dem kleinen Knaben. Die Mutter schließt die Fenster, legt sich ins Bett, zieht sich aus, sagt zu dem Sohn, er soll sich auch ausziehen. Und dieser Knabe, dieser kecke Knabe, setzt sich auf den Rücken seiner Mutter. Bodo Kirchhoff nennt diesen Jungen Infant und erkundet den Rücken und den Hintern seiner Mutter. In der Hand hat er noch zusätzlich einen grünen Bleistift und erobert mit diesem Bleistift den Körper der Mutter. Das ist natürlich eine starke Szene für jemanden, der Pädagogik studiert hat und promoviert hat über die Psychoanalyse von Jacques Lacan. Ganz klar, dieser Junge, der nimmt den Körper der Mutter in Besitz. Die vaterlose Landschaft, wie er das in dem Moment auch nennt.
Dann versuchen wir nochmal die anderen Erzählebenen vielleicht noch aufzudröseln.
Genau, also das ist diese Chronologie, folgt er bis ins Jahr 1979. Da erscheint dann seine erste Novelle im Surkamp Verlag. Das ist die Klimax, auf den dieser Roman der frühen Jahre zusteuert. Die zweite Ebene ist die, die ich vielleicht sogar fast interessanter finde, der alte Sohn, wie er sich nennt, also der Schriftsteller ist Mitte 60, besucht seine bettlägerige Mutter. Und diese zwei, diese Bereiche sind immer gegeneinander geschnitten. Und der Roman lebt auch von diesen harten Schnitten dieser verschiedenen Ebenen. Wir nennen aber erst noch die dritte Ebene, das ist die Schreibsituation. Er fingiert das Schreiben als parallel laufenden Akt in einem Hotel in Alassio an der ligurischen Küste. Das ist der Ort, von dem er annimmt oder von dem er weiß, dass seine Eltern dort zum letzten Mal glücklich gewesen sind.
Einige Tage nur.
Einige Tage nur im Dezember 1958. Und dieses Zimmer hat er sich angemietet, um die Geschichte der Eltern zu rekonstruieren. Und er kommt prompt einer Amerikanerin namens Miss Bennett ins Gehege, die nämlich normalerweise dieses Zimmer immer für sich hatte.
Der Roman beginnt ja in der Nachkriegszeit. Diese Nachkriegszeit ist eine Zeit, von der wir uns jetzt erst langsam erholt haben, würde ich sagen. Inwiefern spielt denn diese Nachkriegszeit, die Beschädigungen des Zweiten Weltkriegs, eine Rolle in dem Buch?
Er sagt von seinen Eltern, dass sie sich niemals gefunden hätten, wenn es nicht den Zweiten Weltkrieg gegeben hätte. Also beide sind Versehrte des Weltkriegs. Die Mutter hat ihren geliebten Vater verloren, sie hat einen Verlobten verloren und der Vater hat ein Bein im Zweiten Weltkrieg verloren. Und so mit Mangeln und Verlusten ausgestattet finden diese beiden Eltern zusammen und sind dann immerhin 15 Jahre ein Paar, aber dann nicht mehr.
Aber der Vater ist ja auch noch so ein Unternehmer und Womanizer, merkwürdigerweise mit dieser Beschädigung.
Ja, es ist ein sehr attraktiver Mann, immer gebräunt, energiegeladen. Er gründet eine eigene Firma für medizinische Geräte, sehr interessant übrigens, also einen automatischen Fieberthermometer. Aber die ganze Zeit ist diese Firma auch am Rande des Bankrotts, was natürlich diese Ehe auch sehr labil macht. Und die Mutter als Schauspielerin träumt natürlich von Glamour und von einem tollen Leben. Und wann immer sich die Möglichkeit bietet, möchte sie Urlaub und schöne Geschenke. Und der Vater hat einfach Sorge Sorge, dass diese Firma bankrott geht. Und diese ganze Armut der Nachkriegszeit, das Grau der Nachkriegsjahre, das bildet den Hintergrund für den Roman und bildet durchaus auch in einem positiven Sinn den Hintergrund, weil es auch die Neigung des Autors zur Ausschmückung, zur Inventarisierung, zum ein bisschen Schickeria erzählen ganz, ganz, ganz weit runterdimmt.
Das ist sehr schön, weil tatsächlich man dadurch ja auch den Schatten spürt, aus dem Bodo Kirchhoff im Lauf des Buchs raustreten will.
Genau.
Das ganze Buch ist ja so eine Art Miserenproduktion, die da geschildert wird. Nämlich zum einen die Scheidung der Eltern. Das macht einiges mit dem Leben des Jungen, der daraufhin ins Internat gesteckt wird. Und dort dann auch noch die zweite Traumatisierung erfährt, nämlich einen Missbrauch, der jetzt am Anfang in der ersten Welle der Literaturkritiken, die erschienen sind zu diesem Buch, natürlich ganz stark in den Vordergrund geschoben ist, weil wir gerade im Zuge der MeToo-Debatte eine neue Diskussion haben über die sexuelle Selbstbestimmung. Und alle stürzen sich jetzt darauf und sagen, das wäre ja ein Skandalon, das da stattfindet. Empfinden Sie das auch so?
Also er hat über diesen Missbrauch ja schon öfters erzählt, in seinen Poetikvorlesungen 1994, 1995 und in dem großen Spiegelartikel 2010. Und das Interessante an diesem Roman ist, dass er etwas, das man natürlich Missbrauch nennen muss und nennen kann, auf eine ganz andere Art und Weise schildert, nämlich so, dass dieser ausgesetzte, einsame Junge, der aus der Familie heraus katapultiert wird, in diesem Kantor, der ihn missbraucht, der seine Einsamkeit missbraucht, einfach auch jemand findet, von dem er erwählt und akzeptiert wird. Also er nennt sich dann der Erwählte, der Ausgesuchte. Und das Fatale daran ist sicher, dass er war damals 11, als 11-Jähriger die Sexualität entdeckt, noch völlig ohne Begriff. Und es dann so empfindet, als werde dieser Junge zu einem Anhängsel seines Steifen. Ja? Also der zappelt sozusagen an einer Erektion, von der er überhaupt nicht begreift, was das ist. Und es geht wohl 3 Jahre lang. Und die eigentlich schlimmste Situation für ihn ist dann, dass er entdeckt, dass er nicht der Einzige ist. Der Erwählte also nur einer unter anderen war. Und dass der Kantor aus dem Internat entfernt wird. Und hinterher gibt es so eine Art Inquisition. Die Geschichte wird aufgearbeitet. Und das ist für den Jungen eigentlich schlimmer als die sexuelle Handlung selbst.
Was für ein Autor kommt aus dieser Kindheit heraus? Was sind die zentralen Motive des Werks von Bodo Kirchhoff, die sich in dieser Zeit schon irgendwie andeuten?
Ich würde sagen, es ist eine der Schlüsselszenen, nicht die Schlüsselszene schlechthin, sondern sie ordnet sich ein in viele Szenen, in denen der Körper eine große Rolle spielt, in denen Gewalt eine große Rolle spielt, in denen Sprachlosigkeit eine große Rolle spielt und in denen eine Art von verlorener Bereitschaft, sich zu exhibitionieren, eine Rolle spielt. Es beginnt schon ganz früh, dass der kleine Junge auf dem Bösendorfer Flügel seiner Großmutter nackt herumtanzt und die Großmutter mitsamt anderen Offizierswitwen zum Lachen bringt. Also er weiß, er muss ein bisschen was bieten, damit die anderen überhaupt auf ihn aufmerksam werden.
Am Ende des Buchs redet er dann ganz oft davon, wie der Spiegel ihn am Anfang als Autor von Kot und Ekel bezeichnet hat.
In diesem Roman spielt es eine große Rolle, dass es für die Mutter tragisch war, dass dieser Sohn, der jetzt auch Schriftsteller ist, plötzlich als Kot- und Ekel-Autor bekannt wird. Und ich fände es ja gut, nochmal zurückzukommen auf dieses Verhältnis zu der Mutter, weil ganz wesentlicher Aspekt dieses Romans ist auch dadurch, dass er diese Altersphasen so parallel schaltet, dass wir auch soziologisch etwas erfassen, was ganz neu ist, nämlich dadurch, dass viele Alte sehr alt werden, es plötzlich dieses Verhältnis gibt, dass wir so eine Art doppelte Altersstruktur haben. Der alte Sohn pflegt die noch ältere Mutter und muss begreifen, warum die Mutter so hinfällig ist. Und er erkennt irgendwann, die Mutter bräuchte eigentlich nur eins, sie bräuchte nur Zärtlichkeit und Zuwendung. Genau das kann er ihr aber nicht geben, weil sie eben ihr Leben lang eine Diva war und sich immer präsentiert hat. Und er hielt die Mutter immer für stark. Und nun haben wir viele Szenen. Er muss sie zur Toilette begleiten, er muss vor der Tür stehen bleiben. Sie nimmt die Perücke ab oder zieht sie extra auf, wenn der Sohn kommt. Also sie versucht eigentlich immer noch so eine Maskerade aufrechtzuerhalten. Und im Hintergrund gibt es eine ganz, ganz, ganz essentielle Figur. Das ist die Großmutter, die Mutter der Mutter, die aus Wien stammt. Und es heißt einmal, diese Großmutter sei die Hüterin des verborgenen Körpers, während die Mutter die Herrscherin des sichtbaren Körpers ist. Und in diesem Zwiespalt bewegt sich dieser Roman und er schlägt, meine ich, zum ersten Mal auf die Seite des großmütterlichen Körpers aus sozusagen, als Hüter des verborgenen Körpers, nicht mehr als Exhibitionist des theatralischen Körpers, des glanzvollen Schreibens. Es ist ein stiller, ein inwendiger Roman.
Das heißt, kann man jetzt ihn irgendwie auch in eine Beziehung setzen zu den großen Bildungsromanen, die man kennt, der Grüne Heinrich, Wilhelm Meister oder Dichtung und Wahrheit oder Ähnliches?
Also meiner Meinung nach ist das nicht das Wichtigste an diesem Buch, sondern eigentlich die Abrüstung des Ehrgeizes. Also die Ruhmsucht, auch dafür gibt es ein tolles Bild in diesem Roman. Der Vater schenkt beim letzten Weihnachten seiner Frau eine Frisierkommode aus Stahlblech, Flamingofarben mit mehreren Spiegeln dran. Und der Sohn spiegelt sich in diesen Spiegeln und sagt, es ist ein Modell für Weltruhm. Und ich meine, er greift nach Weltruhm, er will sich mit den Großen messen und ist in diesem Roman aber sehr viel bescheidener als sonst und lässt den Stoff sprechen und ist sehr viel besser als in den Romanen, wo er überambitioniert ist, in vielen anderen Texten.